Also, willkommen zu dieser maßgeschneiderten Tiefenanalyse. Wenn du gerade, inmitten deiner Prüfungsvorbereitungen steckst und dir das schiere Volumen an Anatomie und Physiologie irgendwie über den Kopf wächst, dann bist du hier genau richtig.
Absolut. Hallo auch von meiner Seite. Wir haben uns nämlich deine gesammelten Dermatologie-Vorlesungsfolien, die dicken Lehrbuchkapitel zur Hautanatomie und deine persönlichen Prüfungsskripte geschnappt und intensiv analysiert.
Genau. Und unser Ziel heute ist es, keine trockenen Aufzählungen runterzubeten, sondern eine hochverdichtete, klinisch relevante Reise durch das Fundament der Dermatologie zu machen.
Richtig. Denn wir wollen, dass du die komplexen Zusammenhänge nicht nur stumpf auswendig lernst, sondern wirklich das Warum dahinter verstehst. Das rettet dich später in der Klinik.
Und die Haut ist ja schließlich nicht einfach nur eine Hülle, in der wir so herumlaufen. Mit einer Fläche von 1,5 bis 2 Quadratmetern und einem Gewicht, das etwa 20% deines gesamten Körpergewichts ausmacht, und das ist wohlgemerkt ohne die Subkutis gerechnet, ist sie das größte Organ des Menschen. Ein physikalisches und biochemisches Wunderwerk, sozusagen.
Mhm. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, um unseren analytischen Rahmen direkt mal abzustecken. Wenn du später auf Station stehst, bringt es dir null, wenn du nur isolierte Schichten aufzählen kannst. Du musst verstehen, warum eine bestimmte Zellschicht genau dort ist, wo sie ist.
Also lass uns direkt in die Makroanatomie springen. Wie bauen wir dieses Organ von Grund auf?
Die Makrostruktur der Haut ist im Grunde ein Fundament aus 3 übereinander liegenden Welten. Wir haben die Kutis, welche sich aus der Epidermis, also der Oberhaut, und der Dermis, der Lederhaut, zusammensetzt.
Und als Polster darunter liegt dann die Subkutis, die Unterhaut.
Exakt. Jede dieser Schichten hat ein absolut spezifisches Jobprofil.
Ja, in deinen Skripten wird die Haut oft als so eine Art Schweizer Taschenmesser der Physiologie beschrieben. Wir haben die Barrierefunktion gegen Mikroorganismen, den mechanischen Schutz. Dann fungiert sie als riesiges Sinnesorgan für Druck, Schmerz, Temperatur, UV-Schutz, Wasserreservoir, Vitamin D3-Synthese.
Und nicht zu vergessen, sie dient durch Dinge wie Erröten sogar als nonverbales Kommunikationsmedium.
Ja, krass eigentlich. Wenn wir uns dieses Fundament jetzt ansehen, macht es wahrscheinlich Sinn, ganz unten im Keller anzufangen, oder?
Der Keller ist ein ziemlich gutes Bild für die Subkutis. Sie besteht hauptsächlich aus lockerem Binde- und Fettgewebe. Sie bedeckt die Muskelfaszien und dient primär als Energiespeicher, zur thermischen Isolierung und natürlich als mechanischer Stoßdämpfer.
Okay, und sobald wir eine Etage höher in die Dermis gehen, also in das Corium, ändert sich die Architektur ja völlig.
Dramatisch sogar. Hier finden wir plötzlich straffes Bindegewebe, das für die mechanische Zugfestigkeit und die Dehnbarkeit der Haut verantwortlich ist. Die Dermis ist in 2 Zonen unterteilt. Die unteren 80% bilden das Stratum Reticulare.
Das ist dieses dichte Netzwerk, oder?
Richtig. Ein extrem dichtes Netzwerk, sehr reich an Kollagenfasern, vor allem Typ 1, und dicken elastischen Fasern. Die oberen 20% hingegen bilden das Stratum Papillare.
In den Folien sieht das aus wie so fingerförmige Einstülpungen.
Genau das ist es. Diese Papillen verzahnen sich tief mit der darüberliegenden Epidermis.
Das hat sicher einen mechanischen Grund, damit die Hautschichten bei Belastung nicht aufeinander verrutschen. Aber, und das fand ich in den Unterlagen extrem spannend, da gibt es diese Statistik zur Durchblutung der Dermis. Da fließen etwa 1 bis 100 Milliliter Blut pro Minute pro 100 Gramm Gewebe durch 2 horizontale Gefäßplexus. Warum haben wir da diese enorme Spanne?
Ja, diese Spanne existiert, weil diese immense Durchblutung paradoxerweise fast gar nicht der Ernährung des Gewebes dient. Das ist so ein Detail, das in mündlichen Prüfungen extrem gerne übersehen wird.
Moment, wofür ist das viele Blut dann da?
Etwa 90% dieser Perfusion sind rein für die Thermoregulation zuständig. Gesteuert wird das über adrenerge Innervation und lokale biochemische Regulatoren wie Stickstoffmonoxid und Endothelin 1.
Ah, das heißt, wenn mir heiß ist, öffnen sich die Gefäße maximal, um die Körperwärme nach außen abzugeben.
Ganz genau. Und nur magere 10% des Blutes dienen der tatsächlichen Nährstoffversorgung. Das erklärt auch ein klinisches Phänomen, das für den Stationsalltag enorm wichtig ist. Hautgewebe ist unglaublich resistent gegen Ischämie.
Weil es ohnehin an wenig Nährstoffe gewöhnt ist?
Richtig. Es stirbt erst ab, wenn der Blutfluss um weit über 90% reduziert ist. Ein gigantischer Puffer.
Okay, aber warte mal. Wenn fast die gesamte Durchblutung in der Dermis stattfindet und die Epidermis ja komplett gefäßfrei ist, wie überlebt die Oberhaut dann überhaupt? Und wie hält sie mechanischen Belastungen stand, ohne einfach abzuscheren?
Die Nährstoffe diffundieren einfach aus dem Stratum papillare der Dermis nach oben. Deswegen ist diese wellenförmige Verzahnung, die dermoepidermale Junktionszone, auch so immens wichtig. Sie vergrößert die Oberfläche für die Diffusion massiv.
Und die mechanische Stabilität?
Da müssen wir uns die Zellkontakte ansehen, den molekularen Klebstoff der Keratinozyten. Von apikal nach basal haben wir da Tight Junctions, Zonula adherentes, Desmosomen, Hemidesmosomen und fukale Kontakte.
Das ist eine Menge Klebstoff.
Stell dir die Epidermis einfach wie eine steile Kletterwand vor. Die Zellen brauchen verschiedene Arten von Ankern, um nicht abzustürzen. Einige dieser Anker wirken wie Karabinerhaken, die die Kletterer, also die Zellen, untereinander festhalten. Das sind die Desmosomen.
Und andere Anker?
Andere wirken wie dicke Stahlschrauben, die direkt tief in die Felswand gebohrt sind. Das sind die Hemidesmosomen. Die verankern die unterste Zellschicht mit der Basallamina.
In deinen Vorlesungsfolien tauchen bei diesen Ankern immer wieder ganz spezifische Proteine auf. Bei den Desmosomen sind es die Desmogline und bei den Hemidesmosomen stehen da BP180 und BP230. Das ist doch bestimmt extrem prüfungsrelevant, warum man das unterscheiden muss, oder?
Absolut. Diese Unterscheidung ist der Schlüssel zum Verständnis ganzer Krankheitsbilder. Wenn wir bei dem Bild der Kletterwand bleiben, bei den Desmosomen verbinden Transmembranproteine wie Desmogline die intrazellulären Keratinfilamente benachbarter Zellen.
Mhm.
Bei den Hemidesmosomen koppeln Integrine und besagte Proteine BP180 und BP230 die Zelle an die Basalmembran. Die Buchstaben B und P sollten bei Medizinstudenten sofort alle Alarmglocken schrillen lassen.
Weil sie für bülloses Pemphigoid stehen.
Exakt.
Das heißt also, wenn das Immunsystem verrückt spielt und diese Strukturen angreift, sehen wir komplett unterschiedliche klinische Bilder, je nachdem, welcher Anker kaputt geht.
Genau das ist der Punkt. Wenn spezifische Autoantikörper die desmosomalen Proteine angreifen, verlieren die Zellen den Zusammenhalt untereinander. Diesen Vorgang nennt man Akantolyse.
Die Karabinerhaken reißen also.
Richtig. Die Epidermis verliert in sich ihre Stabilität und es bilden sich intraepidermale Blasen. Das ist das klassische Bild beim Pemphigus.
Verstehe. Und bei den Hemidesmosomen?
Wenn die Antikörper BP180 oder BP230 attackieren, lösen sich sozusagen die Stahlschrauben aus der Wand. Die gesamte in sich noch intakte Epidermis löst sich flächig von der Dermis ab.
Und das führt dann zur tiefen Blasenbildung, eben dem bullösen Pemphigoid.
Das ist keine abstrakte Biochemie, das ist angewandte Pathophysiologie für deine erste Woche auf der Dermastation.
Das macht es wirklich greifbar. Okay, die Zellen sind also fest verankert. Aber die Epidermis ist ja kein statisches Gebilde. In den Skripten steht, dass die komplette Turnover-Zeit für diesen epidermalen Anteil etwa 4 Wochen beträgt. Wie genau startet so eine einzelne Zelle diese 4-wöchige Reise nach oben?
Alles beginnt bei den Stammzellen. Diese sitzen primär ganz unten im Stratum basale, aber interessanterweise auch in der Haarmatrix und der Balkregion der Haarfollikel. Der entscheidende Mechanismus hier ist die asymmetrische Zellteilung.
Was genau bedeutet asymmetrisch in dem Kontext?
Aus der Mitose einer Stammzelle entsteht eine neue Stammzelle, die gemütlich im Pool verbleibt, und eine sogenannte Transit Amplifying Cell.
Eine Zelle, die sich auf den Weg macht.
Genau. Diese Tochterzelle durchläuft noch 3 bis 4 weitere, sehr schnelle Mitosen, um ordentlich Zellmasse aufzubauen, bevor sie aufhört, sich zu teilen und ihre eigentliche Metamorphose beginnt.
Und diese tiefen Stammzellpools in den Haarfollikeln, die du gerade erwähnt hast, spielen die nicht eine massive Rolle in der Wundheilung? Ich meine, wenn ich eine tiefe Schürfwunde habe, die das komplette Stratum basale an der Oberfläche abkratzt, wächst die Haut ja trotzdem narbenfrei nach.
Ja, das ist der rettende Backup-Plan der Haut. Solange eine Verletzung nicht komplett durch die gesamte Dermis geht und die Haarfollikel zerstört, kann sich die Epidermis aus diesen tiefliegenden, geschützten, follikulären Stammzellpools komplett neu bilden.
Die Zellen migrieren dann einfach von den Follikeln nach oben und breiten sich über die Wundfläche aus.
Exakt. Eine geniale Konstruktion.
Lass uns der Zelle mal auf ihrem physiologischen Weg nach oben folgen. Sie wandert durch das Stratum spinosum und erreicht das Stratum granulosum. Die Skripte legen extrem großen Wert auf die Biochemie in dieser Schicht, speziell auf ein Protein namens Filaggrin. Was passiert da?
Im Stratum granulosum bereitet sich die Zelle auf ihr funktionelles Endstadium vor. Sie speichert in Keratohyalingranula ein Vorläuferprotein, das Profilaggrin.
Und das wird dann später umgewandelt.
Wenn die Zelle weiter in das Stratum corneum wandert, wird daraus aktives Filaggrin. Dieses Protein wirkt wie ein molekularer Kabelbinder. Es vernetzt die Zytokeratinfilamente im Inneren der Zelle extrem dicht miteinander und verleiht der Zelle dadurch eine enorme strukturelle Stabilität.
Sie flacht also ab, verliert ihren Zellkern und wird zu einem toten, aber hochfunktionalen Korneozyten.
Ganz genau.
Und das Filaggrin hat noch einen zweiten, super wichtigen Job am Ende seines Lebenszyklus. Richtig, in deinen Notizen steht, dass es zu Aminosäuren abgebaut wird, die den sogenannten Natural Moisturizing Factor, kurz NMF, bilden.
Dieser Natural Moisturizing Factor ist absolut essentiell. Es ist ein Gemisch aus wasserbindenden Molekülen, das den Feuchtigkeitshaushalt in der Hornschicht reguliert.
Was passiert, wenn der fehlt?
Wenn es hier genetisch oder umweltbedingt zu einem Mangel kommt, führt das unweigerlich zur Exsikkose, also dem massiven Austrocknen der Haut. Das ist ein zentraler pathophysiologischer Baustein, um Krankheitsbilder wie die atopische Dermatitis, also Neurodermitis, zu verstehen. Ohne NMF wird die Barriere brüchig.
Womit wir beim berühmten Backsteinmauermodell des Stratum corneum wären.
Das Lieblingsmodell aller Dermatologen.
Die Backsteine sind diese toten, kernlosen Korneozyten, die von einer extrem starren Hüllschicht, dem Cornified Envelope, aus quervernetzten Proteinen wie Involucrin und Loricrin in Form gehalten werden. Aber eine Backsteinmauer ist nichts ohne Mörtel. Woher kommt der?
Der Mörtel ist ein hochkomplexer Lipidzement im Interzellularraum. Die noch lebenden Keratinozyten weiter unten produzieren Lipide und speichern sie in sogenannten Ottland-Körperchen.
Und dann?
Während der Enddifferenzierung spucken die Zellen diese Lipide in den Interzellularraum aus. Diese Matrix besteht zu 40% aus Ceramiden. Dazu kommen freie Fettsäuren und Cholesterol.
Ceramiden sind doch oft in teuren Hautcremes drin.
Mit gutem Grund. Das Faszinierende an den Ceramiden ist ihre bipolare Struktur. Sie haben einen wasserliebenden, polaren Kopf und einen fettliebenden, unpolaren Schwanz. Im wasserreichen Interzellularraum stapeln sie sich spontan zu dichten, lamellenartigen Membranen übereinander.
Es entstehen also abwechselnd polare und unpolare Zonen.
Richtig. Und diese lamellenartige Anordnung macht die Schicht nahezu absolut undurchlässig für Wasser. Es ist eine perfekte Versiegelung.
Ein echtes Meisterwerk der Evolution. Aber wenn diese Mauer wasserdicht und extrem stabil ist, wie werden wir diese Schicht dann jemals wieder los? Wir verlieren jeden Tag rund 100 Millionen Hornzellen. Das kann ja kein unkontrolliertes Abbröckeln sein.
Dieser Vorgang der Desquamation passiert ganz oben im Stratum corneum, genauer im Stratum disjunctum, und ist biochemisch hochgradig orchestriert.
Wie ein feines Gleichgewicht aus aufbauenden und abbauenden Kräften.
Exakt. Spezifische Proteine, zum Beispiel die Kallikreine, zerschneiden ganz gezielt die letzten Korneodesmosomen, die die toten Zellen noch zusammenhalten. Gleichzeitig zersetzen Phospholipasen die Lipidmatrix.
Und wer dirigiert das Ganze?
Der Taktgeber für diesen Abbau ist maßgeblich der pH-Wert. Der leicht saure pH-Wert auf unserer intakten Hautoberfläche hemmt die abbauenden Enzyme und hält die Barriere aufrecht.
Und das heißt, wenn wir uns ständig mit alkalischer Seife waschen?
Dann verschiebt sich der pH-Wert ins Alkalische. Die Aktivität dieser degenerativen Enzyme explodiert regelrecht und die Schuppung wird massiv gefördert. Klinische Schuppen, wie du sie am Kopf oder bei Entzündungen siehst, sind im Grunde nur zu früh abgelöste Aggregate von unvollständig abgebauten Hornzellen.
Bisher haben wir fast ausschließlich über die Keratinozyten gesprochen, die ja auch 90% der epidermalen Zellen ausmachen. Aber da wurden ja noch andere Spezialisten in der Nachbarschaft. 10% sind diese symbiotischen Zellen. In den Quellen finden wir Langerhanszellen als Wächter des Immunsystems, Merkelzellen als neuroendokrine Druckrezeptoren und T-Lymphozyten.
Ja.
Am spannendsten für die Klinik scheinen aber die Melanozyten zu sein. Wie passen die ins Bild?
Melanozyten sind faszinierende dendritische Zellen. Embryologisch stammen die übrigens aus der Neuralleiste, das wird gerne gefragt. Sie sitzen ganz unten im Stratum basale, direkt auf der Basalmembran. Ihre Hauptaufgabe ist die Synthese von Melanin zum Schutz vor UV-Strahlung.
Wie versorgen die das restliche Gewebe?
Ein einzelner Melanozyt bildet mit etwa 35 umliegenden Keratinozyten eine sogenannte epidermale Melanineinheit. Er produziert Melanosomen, das sind kleine Pakete voller Melanin, und injiziert diese über seine langen, tintenfischartigen Arme direkt in die benachbarten Keratinozyten.
Das ist ein Punkt, der in Multiple-Choice-Fragen extrem gerne als Falle gestellt wird. Die Hautfarbe eines Menschen wird nämlich nicht durch die Anzahl der Melanozyten bestimmt.
Richtig.
Wir alle haben ungefähr gleich viele dieser Zellen. Was bestimmt dann, ob jemand sehr dunkle oder sehr helle Haut hat?
Es ist reine Produktionsleistung und Verteilung. Die Hautfarbe wird durch die Menge, die Größe und die Art des produzierten Melanins in den Keratinozyten bestimmt. Wir unterscheiden da hauptsächlich das schwarzbraune Eumelanin und das rötliche Pheomelanin.
Und welches schützt uns vor der Sonne?
U-Melanin, das ist der eigentliche Held beim UV-Schutz. Es lagert sich in den Keratinozyten wie ein kleiner Sonnenschirm direkt apikal über dem Zellkern ab.
Um die DNA abzuschirmen.
Genau. Es absorbiert die UV-Photonen, bevor sie die DNA zerschießen können. Außerdem fängt es freie Radikale ab. Das führt zu massiven Unterschieden im basalen natürlichen Lichtschutzfaktor.
Hast du da konkrete Zahlen?
Ja. Schwarze Haut besitzt von Natur aus einen Lichtschutzfaktor von etwa 13,5. Weiße Haut liegt nur bei ca. 3,5. Wenn UV-Licht auf die Haut trifft, wird das Enzym Tyrosinase aktiviert, welches Tyrosin in Melanin umwandelt. Diese durch Sonne induzierte Bräunung kann den eigenen Lichtschutzfaktor aber maximal um den Faktor 4 steigern.
Okay, das prägt man sich am besten gut ein. Lass uns mal einen Blick auf Strukturen werfen, die zwar aus der Epidermis hervorgehen, aber tief in die Dermis hinabkeichen. Die Hautanhangsgebilde, speziell Haare. Wir haben Lanugo-Haare beim Fötus, winzige Veluschhaare am Körper und dicke Terminalhaare auf dem Kopf. Die Wachstumszyklen scheinen hier ein echtes Eigenleben zu führen.
Das tun sie. Jedes Haar folgt einer eigenen asynchronen Choreografie, die von der Haarpapille an der Basis des Follikels gesteuert wird. Der Haarzyklus hat drei Akte. Zuerst die Anagenphase.
Das ist die Wachstumsphase, richtig?
Genau, die dauert auf dem Kopf 2 bis 6 Jahre. Danach folgt die Katagenphase. Das ist eine drastische Umbauphase von 2 bis 3 Wochen, in der die Zellen der Matrix in die Apoptose, also den programmierten Zelltod, übergehen. Der Haarfollikel schrumpft auf ein Drittel seiner Größe.
Und der letzte Akt?
Zuletzt kommt die Telogenphase, eine Ruhepause von etwa 3 Monaten. Am Ende dieser Phase fällt das alte Haar aus, weil einfach ein neues Anagenhaar von unten nachschiebt.
Das beruhigt sich ja viele, die morgens Haare in der Bürste finden. Ein physiologischer Ausfall von 50 bis 100 Haaren pro Tag ist also völlig normal, weil sich diese Follikel gerade zufällig am Ende der telogene Phase befinden. Bei einer Wachstumsgeschwindigkeit von etwa 1 Zentimeter pro Monat.
Absolut normal. Bei den Nägeln, dem anderen wichtigen Anhangsgebilde, müssen wir uns für die Klinik nur die wesentliche Anatomie merken. Die sichtbare, harte Keratinnagelplatte rutscht über das stark durchblutete Nagelbett.
Und wo wächst der Nagel?
Das eigentliche Wachstum findet in der Nagelmatrix statt. Der sichtbare, weißliche Halbmond an der Basis deines Nagels, die Lunula, ist im Prinzip das vordere Ende dieser produktiven Matrix.
Das bringt uns zu einem Punkt, wo Theorie und Praxis direkt aufeinanderprallen. Wenn wir diese extrem dichte, wasserabweisende Ziegelsteinmauer mit ihrem Lipidmörtel haben, wie in aller Welt, funktioniert dann die medikamentöse Lokaltherapie?
Eine sehr gute Frage.
Wenn ich eine Salbe auftrage, müsste die doch eigentlich komplett abperlen. Wie bekommen wir Wirkstoffe durch diese Festung, um systemische Nebenwirkungen von Tabletten zu vermeiden?
Das ist die hohe Kunst der topischen Pharmakologie. Es gibt drei Penetrationswege. Den Weg durch Poren wie Haarfollikel und Schweißdrüsen, den transzellulären Weg direkt durch die Zellen hindurch und den interzellulären Weg, der sich mühsam durch die Lipidmatrix schlängelt.
Und wie hilft man dem Wirkstoff dadurch?
Um Wirkstoffe da hineinzubekommen, spielt das Vehikel, also die Grundlage der Creme oder Salbe, eine therapeutisch genauso wichtige Rolle wie der Wirkstoff selbst. Salben sind wasserfest und einphasig, stark fettend. Cremes sind mehrphasige Emulsionen aus Wasser und Öl. Lotionen haben einen sehr hohen Wasser- oder Alkoholanteil.
In den Notizen steht hier ganz groß das Fick'sche Diffusionsgesetz. Das bedeutet, die Penetration hängt massiv vom Konzentrationsgradienten und der Dicke der Hornschicht ab. Aber in der Klinik wird bei hartnäckigen Plaques ja oft ein Okklusivverband angelegt. Was macht diese Plastikfolie mit unserer Ziegelsteinmauer?
Sie zwingt die Mauer, Wasser einzulagern. Durch den Okklusivverband kann das Wasser, das ständig unsichtbar über die Haut verdunstet, nicht mehr entweichen.
Die Haut schwitzt quasi unter sich selbst.
Genau. Das Stratum corneum quillt regelrecht auf wie ein Schwamm. Der Lipidzement lockert sich, die Abstände zwischen den Zellen werden größer und der Wirkstoff kann um ein Vielfaches leichter in die tieferen Schichten penetrieren.
Raffiniert. Was aber, wenn die Mauer nicht nur medikamentös durchdrungen, sondern traumatisch komplett eingerissen wird? Die Wundheilung ist ein absolutes Lieblingsthema in mündlichen Prüfungen. Das Skript teilt das in vier Phasen ein. Wie läuft dieser Reparaturprozess ab?
Es ist eine logistische Meisterleistung in vier überlappenden Akten. Phase 1 ist die exudative Phase. Das sind die ersten 72 Stunden. Oberste Priorität: Leck abdichten. Es bildet sich ein Fibrin- und Thrombozytennetzwerk zur Blutstillung.
Und die Immunabwehr?
Fast zeitgleich wandern durch chemische Lockstoffe Neutrophile und später Makrophagen ein. Sie räumen als zelluläre Müllabfuhr auf, phagozytieren Bakterien und Zelldetritus und schütten Zytokine aus, die den nächsten Bautrupp rufen.
Dann schließt sich direkt die proliferative Phase an, etwa von Tag 1 bis 10. Die Skripte betonen hier vor allem die Fibroblasten und die Angiogenese.
Richtig. Die Fibroblasten wandern ein, differenzieren sich teilweise zu Myofibroblasten und ziehen die Wundränder mechanisch zusammen. Gleichzeitig bauen sie eine provisorische kollagene Matrix auf, das sogenannte Granulationsgewebe.
Und weil das alles enorm viel Energie und Sauerstoff kostet, wird über Wachstumsfaktoren wie WEGF die Angiogenese befeuert. Neue kleine Blutgefäße sprossen in das Wundgebiet ein.
Genau. Ab Tag 14 beginnt dann die reparative Phase, das Ersatzgewebe reift und von den Rändern her teilen sich intakte Epithelzellen und migrieren über die Wundfläche, um das Dach wieder zu schließen.
Reepithelisierung.
Richtig. Zu guter Letzt folgt die Maturationsphase, ein Prozess, der Monate dauern kann, bei dem sich das Narbengewebe festigt und umbaut.
Und in der Klinik wirst du ständig sehen, wo dieser Prozess hakt. Wenn ein Patient an einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, also PAVK, leidet, fehlt schlicht der Sauerstoff für die Angiogenese.
Oder bei schwerem Vitamin- oder Eiweißmangel fehlt den Fibroblasten das Baumaterial. Die Wunde stagniert.
Wenn man all das zusammennimmt, vom molekularen Karabinerhaken der Desmosomen über die bipolaren Lipide im Stratum corneum bis hin zu diesem hochgradig orchestrierten Wundheilungsprozess, wird einem erst bewusst, wie dynamisch und reaktionsschnell dieses Organ eigentlich ist.
Und genau diese Dynamik bringt mich zu einem provokativen Gedanken, den ich dir zum Abschluss mitgeben möchte. Ein Gedanke, der in klassischen Anatomiebüchern oft zu kurz kommt.
Ich bin gespannt.
Wir betrachten die Haut meist rein mechanisch, als Barriere, als Mauer, als Hülle. Aber denk mal an die Embryologie zurück. Die Epidermis und das zentrale Nervensystem entstehen beide aus exakt demselben Keimblatt, dem Ektoderm.
Stimmt.
Die Haut ist durchzogen von Nerven, produziert eigene Hormone und reagiert massiv auf Neurotransmitter. Forscher beginnen zunehmend, die Haut nicht als einfache Grenze zur Außenwelt, sondern als ein nach außen gestülptes externes Erweiterungsmodul unseres Gehirns zu betrachten.
Wow.
Wie verändert dieser neurobiologische Blickwinkel deine Sicht auf einen Patienten, dessen Schuppenflechte oder Neurodermitis immer genau dann massiv aufblüht, wenn er unter extremem psychischem Stress steht?
Das ist wirklich ein faszinierender Perspektivwechsel, um das Organ Haut nicht nur als Gewebe, sondern als ein Spiegel unseres Nervensystems zu sehen. Eine Einheit aus Körper und Geist, buchstäblich auf unserer Oberfläche.
Genau so ist es.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Session angelangt. Wir hoffen, diese detaillierten Zusammenhänge helfen dir dabei, nicht nur deine Prüfungen souverän zu meistern, sondern die dermatologischen Wunder im klinischen Alltag wirklich zu verstehen. Viel Erfolg beim Weiterlernen!